Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo und willkommen beim Brutkasten Podcast Editor's Choice. Ich habe heute bei mir meine Kollegin Michaela Schellner, die bei uns kürzlich das Industries Ressort übernommen hat. Und es geht um ein Thema, das in den letzten Tagen die Gemüter erhitzt hat, nämlich die Billa Regionalboxen. Du hast dich da drum gekümmert, hast für uns darüber geschrieben. Michaela, worum geht's denn da? Kannst du uns das kurz zusammenfassen?
Ja, sehr gern. Also zuerst mal auch Hallo von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Bei den Billa Regionalboxen, das war ein Thema, da gab es ziemlich viel Aufregung. Und ich glaube, mit dieser Aufregung hat selbst Billa selbst in diesem Ausmaß wahrscheinlich nicht gerechnet. Denn eigentlich ist die Idee hinter dem Konzept eigentlich ein ganz gutes, nämlich in Gemeinden ohne Nahversorger. Konkret betrifft es jetzt einmal in der Testphase 4 Kärntner Gemeinden. Also in diesen Gemeinden ein Shop-Konzept auf Selbstbedienungsbasis zu installieren, damit die Bewohner dort sozusagen nicht mehr ins Auto steigen müssen und in die nächste Ortschaft fahren, damit sie einkaufen können. Dafür hat man sich seitens Billa auch mit dem Startup MyAcker zusammengetan, das den Billa sozusagen die Boxen, die Kassentechnik und auch die Smart-Steuerung zur Verfügung gestellt hat. Und Stein des Anstoßes der Aufregung ist jetzt, dass Billa dort neben Produkten des täglichen Bedarfs auch regionale Produkte oder Produkte von regionalen oder von lokalen Lieferanten anbietet. Und das ist jetzt wenig überraschend bei den Direktvermarktern und auch bei der Landwirtschaft nicht so gut angekommen. Und der Hintergrund ist eben der, dass man natürlich, dass der Vorwurf lautet, ja okay, jetzt nimmt man uns als Direktvermarkter sozusagen noch die letzte Einnahmequelle weg, die wir haben. Ja, und das sozusagen ist in sozialen Medien auch sehr heiß diskutiert worden.
Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist Kapitalismus. Wenn sich ein Geschäftsfeld eröffnet, dann kann man das natürlich ergreifen und das versuchen. Wenn ich jetzt zurückdenke an diese Billa Regionalregale, die es ja in verschiedenen Supermarktfilialen gab, dann habe ich die Produkte dort immer als überteuert empfunden. Wenn ich das jetzt vergleiche, ich wohne ja bekanntlich auf einem Ponyhof, bin also ziemlich weit draußen am Land, habe hier ziemlich viele Direktvermarkter in der Nähe. Und was mir bei den Direktvermarktern immer sehr positiv auffällt, und deswegen gehe ich sehr gerne dorthin, ist, dass sie nicht nur eine super Qualität haben, sondern auch sehr günstig sind. Das heißt, es muss Billa jetzt überhaupt erst einmal beweisen, dass sie in ihren Regionalboxen einen annehmbaren Preis anbieten können für solche Sachen. Ja? Gibt es da irgendeine Aussage dazu? Wie schauen da die Margen aus? Wie können die Landwirte, deren Produkte dort gelistet werden, davon profitieren? Was bekommen die? Was für einen Anteil?
Ja, also wie das so immer so ist, über solche Zahlen halten sich ja naturgemäß beide Parteien immer gerne bedeckt. Also da ist es mir jetzt nicht gelungen, sozusagen viel Info rauszuziehen, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Es ist einfach so, dass was man vielleicht generell sagen kann zu den Margen. Es ist so, dass die Margen im LEH oder im Lebensmittelhandel nicht so hoch sind, wie alle glauben. Ja, die belaufen sich im Schnitt auf ca. 1,5%. Die Margen sind, also die Gewinnmargen, die sind deutlich höher bei der Industrie zum Beispiel, bei großen Industrieunternehmen. Also es ist natürlich immer so, dass der Handel da stärker in die Kritik gerät, weil er natürlich der Platz ist, der diese Produkte verkauft. Und oft
und weil halt jeder zum Billa geht und nicht in die Fabrik.
So ist es, genau. Ja. Und weil man eben dort auch die hohen Preise sieht und sich dann denkt, na gut, da will sich wieder jemand ein Körperl Geld verdienen. Ja. Klar, ich meine, das ist einfach so in der Wirtschaft oder so wie du es genannt hast, Kapitalismus. Ja. Aber jeder versucht natürlich für sich das Beste rauszuholen und schaut, dass er das beste Geschäft macht. Ja. Aber was man schon ganz klar sagen muss, prinzipiell bemüht sich der Lebensmittelhandel schon um eine gute, faire Partnerschaft mit der Landwirtschaft. Dass natürlich jeder seine Interessen vertritt, ja, ich meine, ich glaube, das braucht man jetzt gar nicht großartig versuchen zu beschönigen. Ja, jeder will für sich das Beste rausholen. Aber Fakt ist, dass man einander ja auch braucht. Ja. Also wenn Billa jetzt sagt, okay, ich möchte mich regional verstärken oder mit regionalen Produkten verstärken, dann muss das Ganze ja auch authentisch sein. Und wenn ich authentisch sein möchte, dann kann ich nicht die Bauern ausquetschen. Ja, also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das nicht auch hin und wieder mal passiert. Ja? Da möchte ich jetzt aber nicht sagen, dass das bei Billa, Spar oder was weiß ich, bei irgendwem passiert. Aber es ist schon so, dass man sich bemüht, ja, dass man schon gut miteinander auskommt, damit man langfristige Kooperationen aufbaut. Weil es hat ja weder der eine noch der andere was davon, wenn man kurzfristig jetzt irgendwie hohe Gewinne einfährt und dann war es das wieder. Weil im Endeffekt verärgert man dann doch wieder nur den Konsumenten, der sich dann vielleicht an gewisse Produkte schon gewöhnt hat und sie dann nicht mehr bekommt. Ja.
Ich denke, da sind sicher noch ein paar Komponenten dabei. Ich glaube, es ist ja oft auch ein Zwischenhändler oder sehr oft ein Zwischenhändler dazwischen. Das heißt, direkt zwischen Landwirten und Lebensmitteleinzelhandel ist ja meistens gar nicht die Beziehung, sondern es steht noch ein Intermediär dazwischen. Und
es sind zum Beispiel Genossenschaften auch sehr oft natürlich, die dazwischen stecken. Und jeder will natürlich ja, einen Teil vom Kuchen haben. Ja, und das macht es halt dann teilweise so schwierig. Und dass natürlich irgendein Saft um 6 Euro jetzt nicht gekauft wird im Regal, ist auch klar. Ja, weil ich mir denke, okay, dann gehe ich gleich zum Bauern und kaufe es dort direkt, wenn ich die Möglichkeit habe. Das ist in ländlichen Bereichen jetzt vielleicht ein bisschen einfacher als im urbanen Bereich wie in Wien. Da habe ich halt nicht gleich den Bauern ums Eck. Aber da kaufe ich mir wahrscheinlich trotzdem auch nicht den Saft um 6 Euro.
Und da kommen wir aber, glaube ich, dann trotzdem zu einem der großen Probleme zwischen Lebensmittel, Einzelhandel und Landwirtschaft im Endeffekt, nämlich die Endkunden, die halt am liebsten den Saft um 1 Euro kaufen und da ist dann halt oft das Ausgangsprodukt überhaupt nicht aus Österreich und es profitiert gar kein heimischer Bauer davon. Das ist, glaube ich, dann eine ganz andere und philosophische Frage. Wie bringt man die Endkunden dazu, dass sie bereit sind, einen fairen Preis für die Produkte zu zahlen? Oder gibt es eine Möglichkeit oder wäre das in irgendeiner Weise andenkbar oder sinnvoll, da auch regulatorisch reinzuwirken und zu sagen, man besteuert halt die ausländischen Produkte stärker, nur das wären dann wieder sogenannte Strafzölle. Also da sind wir dann international und vor allem innerhalb der EU ganz blöd dran, aber wenn man die heimische Landwirtschaft fördern will, ist, ja, wenn es einen anderen Anbieter gibt, der den Saft an den Lebensmitteleinzelhandel für 50 Cent pro Liter verkauft und aus der heimischen Landwirtschaft kommt er für 1,50, dann sozusagen ist das nochmal ein ganz anderes Problem, wo man, glaube ich, weder die eine Seite noch die andere beschuldigen kann.
Richtig, ja. Also es ist... Ja, das ist natürlich die Krux an dem Ganzen, ja, dass man sagt, okay, wie kann man den Endverbraucher dafür sensibilisieren? Das ist nicht einfach, vor allem, wenn man sich jetzt natürlich auch die Entwicklung der Kaufkraft anschaut, wo man auch nicht weiß, wie das jetzt hingeht, wo das hingeht, in welche Richtung nach der Krise. Die Leute haben halt alle nicht so viel Geld oder viele haben ihre Jobs verloren, müssen jetzt stärker aufs Geld schauen. Auf der anderen Seite hat aber schon das Bekenntnis zu regionalen Produkten stark zugenommen und auch von der Krise profitiert, weil man halt sagt oder weil sehr viele Konsumenten sagen, das haben viele Umfragen auch sozusagen auf den Tisch gebracht, wenn ich mir dann schon was kaufe, dann schaue ich halt auch, dass ich die österreichische Wertschöpfung sozusagen oder die Wertschöpfungskette sozusagen, dass ich das in Österreich halte, dass ich schaue, dass ich eben die unterstütze, die es brauchen und nicht, dass das Geld jetzt an internationale Konzerne abfließt oder an Produzenten im Ausland. Ja. Das hat schon zugenommen. Das zeigt sich zum Beispiel auch anhand aktueller Zahlen. Ich habe da ein bisschen was rausgesucht aus dem Haushaltspanel der AMA. Da ist ganz klar, geht ganz klar hervor, dass die Österreicher 2020 ihre Einkäufe bei Direktvermarktern um 24% gesteigert haben im Vergleich zu 2019. Auch bei den Fleischhauern ist der Umsatz um 16% gestiegen. Also man sieht schon, dass das Interesse da ist. Ja? Aber da sind wir wieder auch beim Thema Glaubwürdigkeit und Authentizität. Ja? Wenn jetzt jemand nur draufschreibt, regional, ja, dann wird das wahrscheinlich nicht sehr, sehr hilfreich sein, wenn man dann im Nachhinein draufkommt, das war jetzt irgendwie eine Lüge. Ja, also da muss man auch sicherlich auf Kommunikationsseite sehr, sehr viel noch machen, damit das Thema dann auch wirklich sozusagen noch mehr Schwung aufnimmt.
Und ich glaube, wenn wir jetzt von dieser Authentizität reden und der Kommunikation, dann wird es wahrscheinlich auch an Biller jetzt in dem konkreten Fall sein, zu sagen, okay, man stellt eine Regionalbox wirklich nur in einen Ort, wo es halt keine Direktvermarkter gibt. Das heißt, ja, wenn man glaubwürdigerweise sagen will, man möchte die Versorgungslage in ländlichen Regionen, wo es sonst nichts gibt, verbessern, dann darf man halt auch nicht überall eine Regionalbox reinstellen, wo es eh schon was anderes gibt. Wird sich zeigen, ob das dann tatsächlich so gemacht wird. Und was sich auch zeigen wird, ist, ob das Ganze rechtlich so funktioniert, wie sich das jetzt alle vorgestellt haben, weil du hast ja auch was angeschaut. Es gibt jetzt vielleicht einen Präzedenzfall. Es gab eine Anzeige im Burgenland. Was hat es denn damit auf sich?
Also eine Anzeige gab es nicht. Es gab eine Klagsdrohung.
Klagsdrohung, Verzeihung.
Ja, ja. Aber ist ja nicht mehr, der Weg ist dann nicht mehr so weit zur Anzeige. Ja. Aber es gab auf jeden Fall eine Klagsdrohung wegen unlauteren Wettbewerbs. Ja, und zwar an einen burgenländischen Gemüsebauern. Der ist damit auch an die Öffentlichkeit gegangen und hat ihm gesagt, okay, das ist eigentlich ein Wahnsinn, weil er muss jetzt seine Hofläden, er hat 9, die er betreibt, und die darf er jetzt nicht mehr rund um die Uhr offen halten. Also bis dato hat er von 0 bis 24 Uhr geöffnet, was natürlich die Kunden extrem geschätzt haben, weil sie gesagt haben, okay, passt, ich kann einkaufen, wann es für mich passt. Ja. Er darf das aber nicht und der Grund ist ein bisschen grotesk auch. Und zwar deswegen würde er nur seine eigenen Waren verkaufen. Dann hätte er kein Problem. Dann kann er machen, was er möchte, weil es gibt ja auch kein Personal. Das heißt, er muss sich da jetzt auch nicht an irgendwelche Arbeitsrichtlinien oder Gesetze halten. Aber wenn er noch Produkte vom Nachbarn mitverkauft, die Äpfel oder andere Produkte, ja, dann gilt er als Händler. Und wenn er als Händler gilt, dann muss er sich auch an das Öffnungszeitengesetz halten. Und jetzt ist natürlich der große Aufregung auch im Burgenland man sagt, also der Bauer sagt natürlich richtigerweise, jetzt beginnt, dass wir im Haifischbecken schwimmen, nämlich im Becken der Großen. Und wir werden jetzt verglichen eigentlich mit Händlern, mit denen man uns eigentlich gar nicht vergleichen kann. Und wenn man da nicht aufpasst, dann ist man sehr schnell weg. Und da ist jetzt sozusagen die Politik am Zug, die jetzt, man könnte das ganz leicht ändern, indem man das Öffnungszeitengesetz adaptiert, eben zugunsten der bäuerlichen Kleinvermarkter. Aber das ist
eine Klausel eine dafür, ja.
Ja, genau, richtig. Und dann wäre das wieder kein Problem. Aber das ist halt jetzt eine Sache der Bundesregierung oder wo die Länder natürlich wieder sagen, das muss der Bund entscheiden, weil das gilt ja für ganz Österreich. Und da malen die Mühlen in der Bürokratie, wie wir wissen, ja bekanntlich nicht so schnell. Also kann man halt nur hoffen, dass das, da muss man halt Geduld haben und hoffen halt, dass die Bauern, dass sich das für die auch ausgeht, ja, zeitlich.
Und es wird wohl eine sehr spannende Frage auch für die Bieler Regionalboxen, weil da hat man sich ja wohl auch gedacht, dass man so wie die bäuerlichen Direktvermarkter, wenn man das im Selbstbedienungsbetrieb macht, andere Öffnungszeiten anwenden kann und jetzt mussten die dann sich wohl auch, also bei denen zumindest steht es außer Frage, dass es sich um Händler handelt und nicht Direktvermarkter.
Das stimmt, wobei auch da das wurde schon noch so kommuniziert und ich habe da auch nochmal nachgefragt, also da hält man sich schon ganz klar an diese 72 Stunden Öffnungszeiten, also die möglich sind laut Öffnungszeitengesetz. Man könnte die natürlich dann sozusagen anpassen, wenn man sagt, okay, in dem einen Ort macht es mehr Sinn, an dem Tag länger geöffnet zu haben als an einem anderen Tag, dann kann man das im Rahmen dieser 72 Stunden sozusagen anpassen. Aber dort weiß man schon, dass man das nicht überschreiten darf und das will man noch nicht. Ja. Es gibt ja auch andere so Selbstcontainer-Boxenbetreiber, so nenne ich das jetzt einmal. Unimarkt zum Beispiel hat mit der Unibox auch so ein System gestartet, aber da geht es halt wirklich nur rein darum, die Grundversorgung in Orten sicherzustellen, wo es eben keinen Nahversorger gibt. Bei Biller ist die Sache jetzt natürlich ein bisschen anders, weil man sich halt auf das Thema Regionalität draufsetzt und deswegen gab es auch bei Unimarkt überhaupt keine Probleme oder keine Kritik und bei Biller jetzt zu viel. Wobei man natürlich auch noch einwerfen muss, dass nicht alle Bauern jetzt sagen, okay, der Biller ist jetzt der Böse, weil es gibt ja auch einige Landwirte oder Direktvermarkter, die auch sagen, also auf der einen Seite die sagen, okay, das bietet mir noch einen zusätzlichen Absatzkanal, weil diese Produkte werden jetzt nicht aktioniert oder im Flugblatt beworben oder sonst irgendwas. Das ist ja für diese Boxen, und ich meine, es gibt jetzt vier, ja, also man muss die Kirche jetzt schon noch im Dorf halten, ja, also Dorf lassen. Ja.
Natürlich, aber wenn das Konzept funktioniert, werden es mehr werden und wenn es so weitergeht wie bis jetzt, könnten sie vielleicht auch sagen, dann lassen wir es lieber bleiben, ja, wer weiß.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ich meine, es ist, man schaut sich schon an, in welchen Regionen macht das Sinn, weil ich meine, am Ende muss es profitabel sein und man hat ja nichts davon, wenn man sich ständig nur mit Kritik und Shitstorms auseinandersetzen muss und eigentlich nicht das machen kann, was man machen will, nämlich mit Waren handeln. Ja. Und ja, es ist, wie gesagt, es gibt auch bei den Bauern ein differenziertes Bild. Ja. Die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Dann gibt es die sagen, ich muss ja dort nicht verkaufen, die das eher neutral sehen. Und dann gibt es halt andere, die sagen, okay, ich hätte sonst gar nicht die Möglichkeit, weil ich gar nicht die Mengen habe, dass ich zum Beispiel eine Handelskette beliefern kann. So ist es aber super, weil das sind eben jetzt kleine Boxen, das ist in meiner Region, das hilft mir, dass ich meinen Käuferkreis erweitere und selbst die auch eigene Hofläden haben, da gibt es auch welche, die sagen, das ist ganz praktisch, weil jetzt kann ich dort verkaufen und da verkaufen und habe sozusagen noch eine breitere Streuung. Also es ist halt so oft, wie so oft im Leben, nicht immer alles schwarz oder weiß. Ja. Aber wenn es halt ein Großer macht, dann ist halt ein Konzept oft gleich im Voraus ein bisschen vorverurteilt. Ja.
Also ich glaube, es wird in erheblicher Weise davon abhängen, ob es in den betreffenden Orten oder in den umliegenden Orten einen anderen gibt, der das schon macht. Und daran wird sich das Ganze dann zeigen. Wenn ich das jetzt hier bei mir draußen anschaue, dann gibt es halt wirklich Hofläden, die Produkte von anderen umliegenden Nachbarinnen und Nachbarn in Kommission nehmen. Und das funktioniert halt gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier die Leute schon krantig werden, wenn Billa dann die Box daneben setzt, neben die Box, die es eh schon gibt.
Klar, aber klar. Also ich glaube halt, dass es da schon auch seitens Billa eine durchdachte Strategie gibt. Aber vielleicht bin ich doch einfach ein bisschen zu gutgläubig, das kann durchaus sein. Ich glaube halt doch an das gute Menschen. Ich denke mir, es macht ja für niemanden einen Sinn, wenn man sich gegenseitig bekriegt, weil wenn man es gescheit macht, dann sollte eigentlich Platz für alle sein. Und ja, im Sinne halt dieser langfristigen Kooperationen, die ja angestrebt werden, ja, wo will ich denn hin? Wie will ich mich denn regional verstärken, wenn ich keine regionalen Produkte verkaufe? Weil wenn sich alle dann zusammenschließen und sagen, wir liefern nichts mehr an den Billa, naja, dann kann der Billa seine eigenen Produkte machen, ja, was ja auch schon passiert. Ist ja nicht so, dass das nicht auch schon ein Thema ist. Ja.
Also ich bin mir so mit dem Guten im Menschen nicht so sicher, aber was ich mir sicher bin, ist, dass sie eine gute Strategie machen und sich wirklich genau überlegen, wie sie das tun, weil am Ende des Tages muss es ja lukrativ sein, sonst bringt es ihnen nichts und darauf wird so ein Konzern auf jeden Fall schauen.
Das hoffe ich doch, ja.
Dass es funktioniert und dass auch das Image darunter nicht leidet. Insofern können wir, glaube ich, weiter gespannt bleiben und ich kann mir vorstellen, dass das Thema noch eine Zeit lang interessant bleibt oder immer wieder aufkochen könnte, wenn dann wieder da oder dort eine neue Regionalbox entsteht.
Ja, das denke ich mir auch und gibt uns wahrscheinlich auch die Möglichkeit noch für weitere Geschichten oder einen Follow-up-Talk sozusagen.
Genau, dann Michaela. Danke ich dir für das Gespräch. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder in den kommenden Wochen bei der nächsten Folge von Editor's Choice. Ich gebe jetzt ab an die freundliche Dame vom Abspann. Macht es gut.
Tschüss auch von meiner Seite.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback. Bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.